Die hatten 45 Cent pro Tag, pro Person zur Verfügung, um die Leute zu ernähren.
Oh, ich konnte diese ganzen bärtigen Kleriker nicht mehr sehen.
Da steht tatsächlich in der Verfassung drin, Minarette sind verboten. Das ist lächerlich. Nee, natürlich haben Konservative das Recht, das nicht gut zu finden. So absurd, wie die meisten Verschwörungstheorien absurd sind. Eigentlich ist das mit der Religionsfreiheit einfach.
Das 11. Gebot. Ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Heiner Bielefeld. Ich bin Professor für Menschenrechte an der Universität Erlangen und war gut 6 Jahre lang Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Religionsfreiheit.
Lieber Herr Bielefeld, schön, dass Sie da sind. Zur Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich einmal Ihren Namen und Ihren Beruf in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben.
Oh Gott.
Und ich habe die drei spannendsten, interessantesten Schlagzeilen einmal rausgesucht, ausgedruckt auf die Zettel da vor Ihnen. Und die dürfen Sie jetzt gerne nacheinander aufdecken, vorlesen und so ein bisschen Ihre Meinung, Einschätzung,
okay,
Gedanken dazu
sagen. Okay, ich ahne Schlimmstes, aber schauen wir mal. Okay, ich lese das vor. Theologe Heiner Bielefeld. Religionsfreiheit ist kein Schutzrecht der Ehre, so Anne-Françoise Weber im Deutschlandfunk. Theologe, das ist immer ganz lustig. Ich habe hier eine Professur in der Politikwissenschaft, komme eigentlich aus der Philosophie mit starken Bezügen zu Jura. Theologie habe ich auch mal studiert, das stimmt. Aber seit ich bei der UNO für Religionsfreiheit unterwegs war, werde ich ständig als Theologe angesprochen. Ich dementiere es nicht allzu heftig, ja. Aber okay, Religionsfreiheit, kein Schutzrecht der Ehre. Das klingt ja unvollständig. Also was im Hintergrund steht, ist Folgendes, dass manche die Religionsfreiheit missverstehen als eine Art Ehrschutz der Religion, so hätte man es sagen müssen. Also, dass die Religion geschützt werden soll, zum Beispiel durch irgendwelche verunglimpfende Satire oder durch lästerliche Rede, durch ärgerliche Karikaturen. Manche in der Politik versuchen dann sogar, drakonische Blasphemiegesetze abzudecken, indem sie sich auf Religionsfreiheit berufen. Das hat Pakistan gemacht, zum Teil Russland. Völlig absurd. Und also hier wird die Religionsfreiheit eigentlich ihres Freiheitskerns beraubt. Das ist der Hintergrund dieses Statements. Das sieht so ein bisschen lapidar aus, aber steckt eine ganze Menge dahinter.
Sie dürfen gern das nächste Zitat aufdecken.
Gucken wir mal. Oh, 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 das versteht natürlich erst recht niemand. Religiöser Hass, Gender-Klischees und der sogenannte Love-Jihad. Interview mit Heiner Bielefeld, dem ehemaligen UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Lena Christin Ohm auf evangelisch.de. Naja, gut, also religiöser Hass, das versteht jeder. Unter Gender-Klischees kann man sich eine Menge vorstellen. Aber dann kommt hier noch der Begriff Love-Jihad. Und ich vermute, das haben die meisten in unseren Breiten noch gar nie gehört. Ich bin deshalb ein bisschen verwundert, das hier so zu finden. Also Love-Jihad ist eine in Südasien verbreitete Zuschreibung. In Indien, aber auch in Sri Lanka, anderen südasiatischen Staaten, eine Zuschreibung gegenüber Muslimen. Dschihad klingt ja sofort nach Islam. Und die Zuschreibung ist folgende, dass junge muslimische Männer ganz gezielt Hindu-Frauen oder buddhistische Frauen heiraten oder schwängern, ich sage sehr platt und direkt, um längerfristig die demografische Zusammensetzung der Bevölkerung zu verändern. Das ist sozusagen das rassistische Spiel mit Demografieängsten. Also hierzulande kennt man solche Ängste auch, also Bevölkerungsumtausch und dieses ganze AfD-Geschwurbel. Auf Indisch klingt das dann Love Jihad. Also es bezieht sich direkt auf Muslime Und so die Zuschreibung, die vergreifen sich sozusagen an den Frauen des Landes, also nicht nur an muslimischen Frauen, sondern ganz gezielt auch an andersreligiösen, um auf diese Weise muslimische Familien in eine Mehrheitsposition zu bringen. Wenn man sich die Verhältnisse anschaut, ist das natürlich so absurd, wie die meisten Verschwörungstheorien absurd sind. Das ist der Hintergrund. Also es ist sozusagen ein sehr spezifischer Kontext. Wenn ich das hier so isoliert sehe, denke ich, oh Gott, das wird ja nur Missverständnisse auslösen.
Wir sprechen, glaube ich, später noch ein bisschen drüber. Sie dürfen aber auf jeden Fall noch das letzte
Zitat vorlesen. Jetzt kommt noch eine dritte, letzte Zitat. Eigentlich ist das alles ganz einfach mit der Religionsfreiheit. Zitat Ende. Ein gefährdetes Menschenrecht. Interview mit dem Experten Heiner Bielefeld, durchgeführt von Katja Dorothea Buck auf ekd.de. Ja, das ist endlich mal ein schönes, in sich selber verständliches Zitat, gefällt mir. Ich stimme dem auch wirklich zu. Also eigentlich ist das mit der Religionsfreiheit einfach. Also wenn man sich klar macht, es geht um Religion zwar, aber eigentlich geht es nicht so direkt um Religion, sondern Menschen als die Subjekte von Religion. Also Menschen, fromme und weniger fromme, Glaubende und Zweifelnde, Suchende und wie auch immer solche, die anderen bei der Suche Einladungen zukommen lassen wollen. Also es geht um die Freiheit von Menschen in diesem manchmal verwirrenden Feld von Religion und Weltanschauung. Also die Freiheit, einen eigenen Weg zu finden, zu gehen, auch mit anderen zusammenzugehen. Oh, das hat ganz viele lebenspraktische Bezüge, aber immer Freiheit von Menschen und nicht Schutz der Ehre der Religion gegen irgendwelche lästerlichen Anfragen. Ja. Also wenn man dies begriffen hat, hat man den Kern der Religionsfreiheit eigentlich sehr klar. Und sonderlich schwierig ist es nicht, aber es ist immer wieder notwendig, diese Klarstellungen vorzunehmen.
Bei der Recherche ist mir eins aufgefallen, vielleicht ist es dem einen oder der anderen auch aufgefallen. Sie wurden bei allen drei Zitaten anders vorgestellt.
Ach,
also Sie haben am Anfang schon gesagt, ne, einmal Theologe, dann beim zweiten Mal UN-Sonderberichterstatter und dann jetzt bei dem Zitat als Experte. Mir ist aber vor allem dieses UN-Sonderberichterstatter ins Auge gefallen. Was ist das?
Ja gut, also UN-Sonderberichterstatter ist schon was Besonderes. Das muss ich jetzt sozusagen in allem Stolz dann auch so betonen. Es ist ja vorbei, also ich war von 2010 bis 2016, das ist schon eine Weile her, in dieser Funktion, und zwar berufen vom UN-Menschenrechtsrat. Ich will jetzt hier keine Institutionenkunde betreiben, aber so viel, das ist ein Unterorgan der UN-Generalversammlung. Ja, der Menschenrechtsrat beruft Leute, die dann für ein bestimmtes Menschenrecht sozusagen Informationen bereitstellen, Klarstellungen vornehmen, auch Länder inspizieren. Und ich war der Sonderberichterstatter in den gut 6 Jahren für das Thema Religionsfreiheit. Also es ist eine Art politisches Mandat von einem UN-Gremium verliehen und ein weltweites Mandat. Also es ist sogar die einzige Funktion, die es bei der UNO überhaupt gibt, spezifisch zum Thema Religionsfreiheit. Also insofern habe ich tatsächlich viel gesehen, viel erlebt, viel gestaunt, manchmal auch viel Erschreckendes erlebt. Aber 6 Jahre lang, also für die UNO weltweit unterwegs, das war eine prägende Erfahrung. Ich bin dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber nach den 6 Jahren war auch Zeit, da mal wieder irgendwie in eine Normalität zurückzukehren.
Können Sie ein Beispiel nennen? Irgendwas, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Krasse Erfahrungen habe ich beispielsweise in Vietnam gemacht. Also Vietnam ist so ein Staat, über den wenig berichtet wird. Ich würde aber mal ganz grob sagen, in der Grundstruktur ist so ähnlich wie China. Ein Einparteiensystem, formell kommunistisch, was das genau heißt, weiß heute niemand mehr. Also ideologisch ist das alles gar nicht leicht greifbar, aber entscheidend ist, dass die Struktur des Einparteiensystems voll intakt ist und Einparteiensysteme stehen unter einem unglaublichen Druck, ständig beweisen zu müssen, dass sie perfekt sind. Wenn sie Fehler zugeben würden, würden sie sozusagen die Opposition einladen, doch auch mal was zu probieren. Ja? Dazu darf es nie kommen. Und dieser Druck legt sich dann wie Mehltau auf eine Gesellschaft und schafft also ein Klima der Angst und der Einschüchterung. Und das ging auch voll auf die Religionsgemeinschaften nieder. Nicht so sehr aus ideologischen Gründen. Also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt in einem kommunistischen Staat. Der Kommunismus ist Atheismus, die Religionen predigen Glauben an Gott und das passt nicht. Nein, ich glaube, die vietnamesische Regierung, die nutzt Religion als Ressource ihrer eigenen Politik, wo immer sie das kann. Also Meditationstechniken, um die Soldaten irgendwie bei Laune zu halten, also Sachen. Aber entscheidend ist, es muss immer strikt unter Kontrolle bleiben. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und das ist sozusagen der Druck, der von Einparteiensystemen auf die gesamte Gesellschaft ausgeht. Was bei der Religion dann besonders gefährlich ist, ist die soziale Praxis. Also Religionen sind ja nicht nur Glaubenssysteme, sondern Religionen sind auch Gelegenheiten, Orte von Gemeinschaftserfahrung, von Erfahrungen auch der Selbstorganisation von Gemeindeleben. Man organisiert Jugendarbeit, man baut vielleicht Schulen auf, man muss Friedhöfe administrieren. Also Gemeindearbeit, gemeinsame soziale Praxis in einem autoritären Polizeistaat ist etwas, was die Leute eigentlich nicht richtig erleben dürfen. Das ist so der Punkt. Also die Angst, auf diese Weise Rebellentum heranzuzüchten. Das habe ich in Vietnam sehr massiv erlebt. Also auch in Gestalt von ganz direkten Polizeieinsätzen. Also wo dann Leute, mit denen wir uns treffen wollten, abgefangen worden sind von der Polizei. Massive Einschüchterung. Und das, obwohl ich offiziell auf Einladung der vietnamesischen Regierung dort war. Es war eine sehr dramatische Erfahrung. Ist jetzt sozusagen ein Beispiel. Ne? Vielleicht nenne ich mal ein anderes, etwas kürzer, damit es nicht so ewig geht. Flüchtlingslager im Nahen Osten. Also Lager syrischer Flüchtlinge in Jordanien und Libanon. Entsetzliche Verhältnisse. Ich war dort vor der großen Flüchtlingswelle 2016, ja, da haben dann die Vereinten Nationen, die hatten 45 Cent pro Tag, pro Person zur Verfügung, um die Leute zu ernähren. 45 Cent. Und die sagten also, mit einem Dollar oder einem Euro ist ja fast dasselbe, kommen wir klar. Aber 45 Cent, das reicht nicht. Reicht hinten und vorne nicht. Ja. Also die Verhältnisse sehr, sehr, sehr schwierig. Und auch da geht es natürlich um Fragen von Religion. Also bei den Flüchtlingskonflikten, die schwierig zu interpretierenden Krisen im Nahen Osten haben auch Religionskomponenten. Ja. Ich lasse es mal dabei. Ich könnte auch noch erzählen über Sierra Leone, über Bangladesch. Also es sind endlose Anekdoten, aber dafür sind wir ja nicht hier.
Sie haben jetzt schon mehrmals den Begriff Religionsfreiheit angesprochen, so ein bisschen Das Thema ja auch dieser Folge. Und ich habe mal geguckt. Auf der Internetseite vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird Religionsfreiheit folgendermaßen definiert. Es umfasst zum einen die Freiheit, eine Religion oder Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder wahrzunehmen. Zum anderen garantiert dieses Menschenrecht die Freiheit, eine Religion oder Weltanschauung zu praktizieren. Also Religionsfreiheit bedeutet, ich darf eine Religion oder eine Weltanschauung meiner Wahl haben, aber ich darf sie eben auch praktizieren.
Genau.
Das klingt jetzt ja erstmal, finde ich, ziemlich eindeutig. Mhm. Jetzt haben Sie ja schon zwei Beispiele genannt, dass es trotzdem ziemlich schwer sein kann. Warum wird dann die Religionsfreiheit teilweise eingeschränkt?
Also die Gründe sind sehr unterschiedlich und wechseln von Land zu Land und manchmal auch von Kontext zu Kontext, von Situation zu Situation. Ich habe dann mal versucht, drei Hauptgründe zu unterscheiden, wobei es da Überlappungen jedweder Art geben kann. Also ich sage die mal ganz kurz und wenn Sie mögen, können wir uns dann auch noch näher darüber unterhalten. Der eine Grund ist, das ist so das, was den meisten Leuten spontan in den Sinn kommt, religiöser Fanatismus. Ja? Also Repression im Namen einer fundamentalistisch verstandenen religiösen Wahrheit gegenüber Andersgläubigen und gegenüber Ungläubigen. Also man könnte sagen, also Verletzung der Religionsfreiheit im Namen der Wahrheit, in Anführungszeichen, der Wahrheit. Ein zweites Muster, Verletzung der Religionsfreiheit im Rahmen nationaler Identität. Da geht es gar nicht um Wahrheitsfragen, sondern Zugehörigkeitsfragen. Wer gehört zu uns? Und möglicherweise sind manche Gesellschaften auch durchaus intern pluralistisch, aber unterscheiden, okay, das sind sozusagen Minderheiten, die wir kennen, das sind Minderheiten, die gehören zu uns und andere gehören eben nicht zu uns. Ich kann jetzt mal für beide Beispiele bringen, dann kommt noch ein drittes Muster. Also das erste, da denkt man jetzt naheliegenderweise an Länder wie Iran. Also im Namen der Wahrheit, in diesem Fall einer schiitisch-islamisch definierten Wahrheit, von einem klerikalen Korpus bewacht, werden Abweichler, Abweichlerinnen schikaniert. Das geht los mit sunnitischen Muslimen, also Muslime, die etwas anders drauf sind. Oder mit auch schiitischen Dissidenten, Dissidentinnen gibt's ja. Kopftuchfragen und so weiter, es geht dann um Wahrheit und natürlich auch um Verhalten, also das göttliche Gesetz zu respektieren oder nicht zu respektieren. Viel härter schlagen sie dann zu gegenüber den Baha'i. Das ist eine post-islamische Religionsgemeinschaft, die aus Iran stammt. Die gelten als Ketzer. Also im Namen der Wahrheit wird sozusagen Ketzerbekämpfung betrieben. Iran wäre ein Beispiel für dieses Muster, Saudi-Arabien ein Beispiel, es gibt andere Beispiele. Jetzt für das zweite Muster würde ich zum Beispiel Indien nennen. Also Indien ist ungemein pluralistisch, aber jetzt auf einmal heißt es, also wir akzeptieren religiösen Pluralismus, der Hinduismus ist intern unglaublich vielschichtig, da gibt es allerlei Meditationspraktiken, Heilswege, Philosophien, Heiligenfiguren und sowas. Also wir akzeptieren ganz viel, aber entscheidend ist, das muss aus Indien sein, das muss zu uns gehören. Und nicht nur die verschiedenen Hindu-Traditionen gehören zu uns, auch Buddhismus gehört zu uns, indisch gesprochen, die Sikhs gehören zu uns, aber die Muslime nicht. Muslime, Pakistan, da kommen auch so außenpolitische Konflikte mit rein. Christen, da denkt man eher noch an Kolonialismus, vor allem wenn es protestantische Gruppen sind, ja, die als Missionskirchen angesehen werden. Da nicht. Also Pluralismus ja, aber es muss sozusagen aus unserem Boden stammen letztlich. Also hier Identität und nicht Wahrheit ist das. Und dann gibt's noch etwas, was ich eben am Beispiel Vietnam schon erläutert habe, nämlich diese unersättlichen Kontrollobsessionen autokratischer Regierungen, also diktatorischer Regierungen, insbesondere Einparteiensysteme, die, wie gesagt, ständig unter dem Druck stehen, sich als perfekt zu inszenieren und deshalb müssen sie alles unter Kontrolle haben und Religion als soziale Praxis könnte diese Kontrollpolitik durchkreuzen. Deshalb der Zugriff auf Religion. Also das sind drei Muster, ich sag's nochmal, im Namen der Wahrheit, Kampf gegen Ketzer, Ungläubige, im Namen der Identität, Kampf gegen Fremdlinge, in Anführungszeichen, oder im Namen von Kontrolle, ne, von autoritären Regierungen, im Namen von Kontrolle gegen alles, was irgendwie als subversiv gilt. Und mit dem Vorwurf der Subversion ist man schnell bei der Hand.
Haben Sie das Gefühl, dass dann die Komponente der Religionsfreiheit ausreichend in Betracht gezogen wird bei solchen Konflikten? Also spielt das eine groß genügende Rolle?
Also die Religionsfreiheit steht immer im Kontext auch anderer Menschenrechte. Also deshalb, man muss nicht immer sozusagen über die Religionsfreiheit einsteigen, um diese Themen zu sehen. Man kann auch anders einsteigen. Man könnte auch einsteigen über zum Beispiel Minderheitenrechte. Ja? Oder man könnte einsteigen über die Frage, wie offen, wie liberal ist ein bestimmtes Klima der Gesellschaft. Oder jetzt im Moment kommt gerade mal wieder der Bertelsmann-Demokratie-Index raus, Demokratie-Autokratie. Da kann man sozusagen auch von einem anderen Einstieg her manchmal ähnliche Dinge sehen. Also wie gesagt, die Religionsfreiheit steht nicht isoliert da. Sie ist ein wichtiges Menschenrecht, ein unverzichtbares Menschenrecht, aber nicht das einzige. Und wenn man von anderswo reinschaut, kann man manchmal zu ähnlichen Einsichten durchaus kommen. Deshalb also, natürlich wünsche ich mir mehr Aufmerksamkeit für das Thema Religionsfreiheit, aber ich will das jetzt auch nicht so in so einem Lamento-Tonfall einbringen.
Dann lassen Sie uns mal den einen Schritt zurückgehen. Und Sie haben jetzt schon mehrere Beispiele genannt und ich würde mal behaupten, Sie können wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr Beispiele
nennen. Ich fürchte, ja.
Nennen. Und auch persönlich, ich habe das Gefühl, wenn man sich weltweite Konflikte anschaut, es gibt keinen Konflikt, der nicht irgendwie auch eine religiöse Komponente zu haben scheint. Also ganz, ganz konkret natürlich zur Zeit der Nahostkonflikt.
Ja.
Das ist ganz offensichtlich. Aber auch der Ukraine-Krieg, auch ganz viele Konflikte in Afrika, die Unterdrückung der Uiguren in China. Also da kann man ja immer weitermachen. Welche Rolle spielt denn Religion in kriegerischen Auseinandersetzungen?
Sie haben gerade eine Formulierung verwendet, die würde ich aufgreifen. Nämlich, Sie haben so ähnlich, glaube ich, jedenfalls gesagt, also Religion ist ein Faktor solchen Konfliktgeschehens. Und wenn man sagt, ein Faktor, ist damit klar, die Religion ist nicht der Schlüssel zum Verständnis, der Schlüssel zum Verständnis. Und er ist auch nicht der Schlüssel, um die Probleme zu lösen. Es ist typischerweise ein Faktor. Und manchmal ist es ein verschärfender Faktor, manchmal ein moderierender Faktor. Und man könnte es an all den Beispielen, die Sie gerade genannt haben, auch deutlich machen. Also Religion spielt eine Rolle, aber man muss immer gucken, also Religion ist nichts, was man so aus dem Regal rausnehmen kann. Also Religion ist kein Ding, ja? Sondern Religion ist eine Prägekraft für Menschen, die sich von dort her manchmal bestimmen lassen, manchmal auch aufhetzen lassen von Religion, ja? Manchmal auch ihre Herzen öffnen lassen. Also, aber Religion ist nicht ein Ding, was man einfach so im wahrsten Sinne festnageln kann. Das ist jetzt sozusagen die Religion und anderes kommt dazu. Diese Dinge spielen ineinander. Und ich meine, Sie haben gerade den Nahostkonflikt als ein Beispiel genannt. Zweifellos spielt hier Religion eine wichtige Rolle, aber auch nicht die allein entscheidende Rolle. Es geht auch um Territorialkonflikte. Es geht um Machtansprüche innerhalb der jeweiligen, der konstreitenden Gesellschaften, innerhalb Israels auch, also Netanjahu-Regierung, die ja nun ihre Popularität sehr eingebüßt hat. Wenn sie sie jemals hatte, in gewissen Kreisen der Bevölkerung hatte sie ja nie. Aber auch in Palästina, Kampf zwischen Hamas und Fatah. Auch da spielt dann Religion eine Rolle, aber es ist nicht so eindeutig. Ja, es ist also nicht isoliert zu betrachten. Und also es gibt eben auch Territorialkonflikte. Was man nicht unterschätzen kann, ist, irgendwann nährt der Konflikt den Konflikt. Es gibt so viele Leichen im Keller, so viele Rachebedürfnisse. Da braucht man keine größeren, wenn man so will, ideologischen Begründungen mehr. Also Gewalt nährt die Gewalt. Also ab und zu, nicht nur ab und zu, vielfach kommt es zu einer Dynamik, wo das dann selber der entscheidende Kriegsgrund gibt. Und ob da dann die Religion noch eine Rolle spielt oder andere Gründe, ja, das wird man im Einzelnen sehen müssen. Aber es ist nie isoliert, die Religion.
Warum suchen sich Konfliktparteien so oft die Religion als Mittel oder Druckmittel aus?
Also Religion kann sehr tief greifen. Also sie kann Menschen im Grunde ihrer Existenz ansprechen. Also religiöse Fragen sind Fragen der inneren Orientierung, der Zugehörigkeit, ja, der Ausrichtung des eigenen Lebens. Und also Religionen sind riesengroße Erzählungen, nicht nur Erzählungen, auch verbunden mit Praktiken. Ja? Und also von daher kann der Appell an ein Wir-Gefühl sich sehr schnell auch verbinden mit Vorstellungen, wir in unserer Religion, vor allem wenn es dann andere gibt, bei denen man irgendwie eine Differenz markieren kann. Also Religionen sind in diesem Sinne tatsächlich ein Medium für die Mobilisierung großer Emotionen. Und das können große Hassemotionen sein, aber es kann auch das Gegenteil sein. Also wir dürfen es nicht vergessen, im Moment sind wir geneigt, das Thema Religion vor allem unter finsteren Vorzeichen anzuschauen, dass es auch Beispiele gibt für große Versöhnungskraft, die aus religiös motivierten Kreisen hervorgegangen ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber jedenfalls die Mobilisierung großer Emotionen über Religion ist, glaube ich, ein zentrales Motiv der Geschichte. Also man findet Beispiele von der Bibel angefangen bis in die Gegenwart, bis in die Tagespresse von heute.
Mir stellt sich da aber schon so ein bisschen die Frage, ist dann das Problem das Land, in dem Religion eingeschränkt wird und in dem Religion als Druckmittel verwendet wird? Oder sind auch die Religionen selber mit das Problem? Tragen die auch Schuld daran?
Ja, die Religionen tragen auch Schuld dran. Doch, das würde ich schon sagen. Und zwar gegen so eine Lesart, die sagt, naja, die Religion wird nur missbraucht von machiavellistischen Politikern, die also in der Tat ihre Rhetorik versuchen aufzumotzen, indem man dann religiöse Vokabeln benutzt. Ja, okay, das gibt's alles, aber das funktioniert ja nur, wenn innerhalb der Religionsgemeinschaften selber Leute mitziehen. Also ne, sozusagen ein bloß von außen kommender Zugriff auf Religion kann gar nicht funktionieren. Also es muss sozusagen in der Religion, in den Religionsgemeinschaften selber auch Resonanzboden sein für entsprechende Versuche. Und insofern sind die Religionsgemeinschaften immer auch mitverantwortlich. Und das heißt eben auch mit Schuld unter Umständen. Ja? Sie sind immer mitverantwortlich, das, was in ihrem Namen passiert. Also das einfach zu externalisieren, indem man sagt, naja, es war ja nur die Politik, ist zu simpel. Ich stimme zwar zu, das hatten wir eben schon gesagt, es ist selten die Religion isoliert betrachtet. Isoliert betrachtet, Religion ist sowieso kaum greifbar. Es spielt immer auch Politik eine Rolle und andere Faktoren spielen mit hinein. Aber im Gegenzug dann zu behaupten, na, die Religion werde nur manipuliert, instrumentalisiert und sei sozusagen Opfer entsprechender Machenschaften, ist viel zu simpel und würde tatsächlich die Verantwortung derer, die in den Religionsgemeinschaften was zu sagen haben, dann auch marginalisieren. Nein, die Religionsgemeinschaften sind verantwortlich. Und das gilt natürlich vor allem für diejenigen, die bestimmte Repräsentationsfunktionen haben.
Wie kann dagegen vorgegangen werden, wenn Religion in irgendeinem Konflikt jetzt missbraucht wird?
Also die Religionsfreiheit ist eine Freiheit nicht ohne Einschränkungen. Also die Religionsfreiheit ist ein Weg mit religiöser Vielfalt, die ja nicht immer nur nett und harmonisch ist, fair umzugehen. Dadurch, dass man den Menschen Freiheit zuspricht, aber es ist sozusagen eine Freiheit, die ihre Grenze an der Freiheit anderer findet. Also die gleiche Freiheit für alle. So eine Formel nicht ganz einfach umzusetzen, aber so als Formel trotzdem sinnvoll. Ja, also der Pluralismus soll so gestaltet werden, Religionen haben Freiheit, genauer gesagt, die Menschen haben Freiheit in den Religionen. Also sie sollen sich anerkannt fühlen können, aber ihre soziale Koexistenz auch so organisieren, dass Raum für andere bleibt. Und da gibt es sozusagen Institutionen, die ja dafür auch zuständig sind. Also im Endeffekt ist es der Staat, aber wenn der Staat versagt, auch die internationale Gemeinschaft, die Instrumente, die da zur Verfügung stehen, die sind nicht immer besonders durchgreifend, aber sie sind auch nicht gleich nichts. Ja? Also das ist sozusagen ein Versuch tatsächlich, also auch positiv erstmal die Alternative aufzuzeigen, friedliche Koexistenz, garantierte Freiräume für alle, aber eben limitiert dadurch, dass immer auch die anderen ihre Freiheit haben. Das ist eine Alternative zu dieser Nullsummenlogik, die sagt, okay, wenn jemand anders bei mir reinkommt, dann wird der mich irgendwie raustreiben. Ja, irgendwelche Missionare, die bei uns anlanden, werden unsere indigene Kultur zerstören. Das sind ja so Erfahrungen, die manchmal im Hintergrund stehen und dann diese Militanz auch auslösen. Also die Religionsfreiheit selber ist der Versuch, tatsächlich auch einen friedlichen Modus pluralistischer Koexistenz zu sichern. Aber das ist jetzt natürlich keine volle Antwort auf Ihre Frage. Und andere Elemente wären, naja, da haben die Religionsgemeinschaften selber ihre Verantwortung, haben wir eben schon mal angesprochen. Also sie müssen auch mit ihrer eigenen Gewaltgeschichte offen umzugehen lernen. Ja. Und ja, also manchmal geht auch nichts anderes als sozusagen heftige Gegenwehr, also gegen bestimmte Formen der Mobilisierung im Namen von Religion.
Ich gebe mal ein Beispiel.
Ja.
Und zwar hat sich kürzlich Papst Franziskus in einem Interview zum Ukraine-Krieg geäußert. Und der wurde dafür ja ziemlich kritisiert.
Ja.
Ihm wurde dann vorgeworfen im Nachhinein, dass er der Ukraine vorschreiben möchte, zu kapitulieren. Jetzt spielt ja auch im Ukraine-Krieg Religion durchaus eine Rolle. Der russische Präsident nutzt auch die Rückendeckung aus der dortigen russisch-orthodoxen Kirche, um die Angriffe auf die Ukraine zu rechtfertigen. Jetzt ist der Versuch vom Papst missglückt, würde ich mal behaupten.
Kann man sagen, ja.
Aber welche Chance hätten denn Religionen, in solche Konflikte einzugreifen? Ja. Also welche positive?
Also das Beispiel, das Sie gewählt haben, ist in der Tat ein besonders schwieriges Beispiel. Also nicht nur, weil dieses Interview beim besten Willen völlig verkorkst war, das kann man nicht anders sagen, sondern auch, weil der Ukraine-Konflikt im Moment natürlich wahnsinnig verhakt ist. Wahnsinnig verhakt. Und die russisch-orthodoxe Kirche eine unselige Rolle spielt als Propaganda-Instrument Putins. Also das ist wirklich ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Ja, positive Beispiele fallen mir aber dennoch reichlich ein. Also ich selber war sehr beeindruckt, in Sierra Leone zu erleben, wie der Interreligious Council, also der nationale Rat der verschiedenen Religionen, tatsächlich das Land versöhnt. Also Sierra Leone, muss man dazu sagen, ist ein religiös pluralistisches Land. Die Mehrheit der Menschen sind muslimisch, vielleicht 60%. Es gibt aber auch große christliche Gruppen, vielleicht insgesamt 30-40%. Es gibt auch indigene, wenn man so will, alte, traditionell afrikanische Spiritualität, nicht immer klar unterscheidbar von, wenn man so will, islamischer und christlicher Religiosität. Also der Interreligious Council ist die entscheidende Kraft in Sierra Leone gewesen und immer noch der nationalen Versöhnung nach einem viele Jahre währenden Krieg. Manche nennen es Bürgerkrieg, manche sagen Regionalkrieg, bei dem es ging um Blutdiamanten, also Rohstoffe, in dem Kindersoldaten eingesetzt worden sind, und zwar in extremer Weise. Also zum Teil wurden Kinder gezwungen, ihren eigenen Eltern den Kopf abzuschlagen, solche, also entsetzliche Gräueltaten. Und der Interreligious Council in Sierra Leone, der auch übrigens in den Provinzen präsent ist mit Büros, hat es geschafft, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen. Erstaunlicherweise. Und da arbeiten dann Muslime und Christen und andere vertrauensvoll Hand in Hand. Also die haben sich auch im Krieg nicht auseinander dividieren lassen, anders als in vielen anderen Konflikten. Das hat auch damit zu tun, dass man selbst in den Kernfamilien religiösen Pluralismus als eine völlig unbefragte Normalität erlebt. Ja, und die religiösen Feste religionsübergreifend gemeinsam miteinander feiert. Also das ist ein Beispiel, an dem mir sehr eindrucksvoll die Versöhnungspotenziale auch von Religionsgemeinschaften klar wurden. Ein berühmtes Beispiel ist ja dann Sant'Egidio, also diese Organisation, Laienorganisation mit Sitz in Rom, die ja also auch bei internationalen Friedensverhandlungen eine Rolle spielen. Also da, ich glaube, man kann dem gar nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Da entsteht dann doch ein anderes Bild auch von den Möglichkeiten der Religion. Ansonsten die Bilder, die uns so rüberkommen, die sind ja nicht gefälscht oder so, aber sie sind sozusagen ein bisschen einseitig, weil der Eindruck entstehen könnte, Religion ist nur Troublemaker. Ja? Also über Religion wird alles nur kompliziert und nur hoffnungslos. Mancherorts wird man das tatsächlich so sehen können, aber es gibt eben auch ganz andere Erzählungen, auch ganz andere Erfahrungen. Sant'Egidio ist großartig, also im Angola-Konflikt haben die vermittelt beispielsweise und machen das seit vielen Jahrzehnten.
Wie sehr kann sich ein Land wandeln von religionsunfrei, sage ich jetzt mal, zu religionsfrei? Ist das möglich?
Naja, möglich ist das schon. Also wir können ja Deutschland nehmen. Ja. Also, wir haben in Deutschland einen hohen Standard der Religionsfreiheit, jedenfalls juristisch. Ich glaube, die gesellschaftliche Akzeptanz ist weniger ausgeprägt als die juristische Gewährleistung. Und es gab natürlich ganz andere Zeiten, ja. Da muss man nicht bis ins Mittelalter zurückgehen. Also schon, also Zeit des Nationalsozialismus war natürlich eine Phase, in der es überhaupt keine Religionsfreiheit gab. Mittlerweile haben wir, wie gesagt, einen hohen Standard in Deutschland. Das heißt übrigens nicht, dass es keine Probleme gäbe, aber trotzdem ist Deutschland heute ein Land, das Religionsfreiheit respektiert. Und das war vor 80 Jahren anders. Es war aber auch vor 200 Jahren anders. Es war fast in der gesamten deutschen Geschichte anders und ist ein Beispiel dafür, dass Dinge sich wandeln können, Gesellschaften sich wandeln können.
Wie steht es denn aus Ihrer Sicht heute um die Religionsfreiheit in Deutschland?
Im Prinzip gut. Wenn ich jetzt sage, im Prinzip, ist schon klar, so ein bisschen meckern muss ich dann doch. Und ich würde sozusagen an zwei unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Das eine, das ist sozusagen die institutionelle Ebene. Das muss ich jetzt kurz erläutern. Also institutionelle Ebene, das heißt vor allem die staatlichen Kooperationsstrukturen. Also Staat und Kirchen kooperieren. Heute müsste man sagen, Staat und Religionsgemeinschaften kooperieren, etwa beim schulischen Religionsunterricht, aber auch in Rundfunkräten. Und die Strukturen, die finde ich persönlich gar nicht schlecht, aber sie bilden den mittlerweile entstandenen Pluralismus auch nicht angemessen ab. Also diesbezüglich gibt es Reformbedarf, den würde ich aber eher undramatisch formulieren, würde sagen, das sind Hausaufgaben. Und da ist man auch schon lange dran. Also das mit dem Religionsunterricht für Muslime ist nicht so einfach. Aber es gibt seit Jahrzehnten Projekte, irgendwo klemmt es hier und da. Es klemmt an vielen Ecken und Enden, auch bei Militärgeistlichen aus nichtchristlichen Gruppen. Aber auch da hat es Durchbrüche gegeben. Also das ist sozusagen ein Feld, in dem es Hausaufgaben zu leisten gilt, weil die traditionell entstandenen Strukturen angesichts der mittlerweile erreichten religiös-weltanschaulichen Vielfalt nochmal durchlüftet werden müssen. Hausaufgaben. So, und dann gibt es auf einer anderen Ebene, die, wie ich finde, größeren Probleme. Das ist nicht die institutionelle Ebene, sondern die gesellschaftliche Ebene. Ich sagte schon, wir haben einen hohen Standard der Religionsfreiheit in Gestalt juristischer Gewährleistungen. Aber die Frage ist, was sind juristische Gewährleistungen wert, wenn in der Gesellschaft dafür kein Verständnis mehr besteht? Und mir scheint, dass das Verständnis in der Gesellschaft für den Wert der Religionsfreiheit tatsächlich sinkt. Beispiel, also wir hatten ja vor 12 Jahren mal eine sehr aggressive Debatte um das Thema Knabenbeschneidung. Also wie von Juden und Muslimen praktiziert. Schwieriges Thema. Ich will nicht sagen, dass man darüber nicht kontrovers diskutieren kann. Aber der Tonfall war zum Teil getragen von ätzender Verachtung gegenüber religiösen Minderheiten. Ich war erschrocken. Und sagen wir mal, das, was wir im Moment erleben, auch im Blick auf den Nahostkonflikt, wachsender Antisemitismus, bei gleichzeitig wachsender Islamfeindlichkeit oder Muslimfeindlichkeit, sind ja auch Themen der Religionsfreiheit. Also Antisemitismus ist natürlich ein Thema der Religionsfreiheit. Und Muslimfeindlichkeit ist natürlich ein Thema der Religionsfreiheit. Also auf dieser Ebene, also wo sogenannte soziale Medien Polarisierungen verschärfen, wo sich Verschwörungstheorien bilden, die oft antisemitisch durchsetzt sind, da sehe ich die viel größeren Aufgaben. Also das eine will ich nicht gegen das andere ausspielen. Also die Aufgaben auch der institutionellen Reform in den Kooperationsstrukturen von Staat und Religionsgemeinschaften, klar, die bestehen, muss man weitermachen. Aber die echten Gefährdungen sehe ich auf der gesellschaftlichen Ebene.
Wie könnte man jetzt am Beispiel Deutschland, was könnte man dagegen machen?
Naja, Interviews, wie wir es gerade hier durchführen. Nein, ich glaube, es ist schon ganz wichtig, deutlich zu machen, also Religionsfreiheit ist nicht so ein Relikt nur. Also manchmal entsteht der eine Religionsfreiheit, ach naja, das ist irgendwie so ein konservatives Interesse. Die interessanteren menschenrechtlichen Themen, die sind anderswo. Aber das stimmt nicht. Also Religionsfreiheit ist eines der entscheidenden Bausteine zur Gestaltung einer pluralistischen Gesellschaft. Also Religionsfreiheit ist wichtig, ist nicht ein Relikt, ist nicht ein Anachronismus, sondern ein Menschenrecht, dessen Bedeutung nicht geringer wird. Also ich trete immer dafür ein, sehe dann gleichzeitig auch die Notwendigkeit, Klarstellungen vorzunehmen, weil es eben auch Missverständnisse gibt, als würde die Religionsfreiheit irgendwie die Religionen schützen oder irgendwelche traditionellen religiösen Werte schützen. Auch da gab es ja auch zum Beispiel mal so ein ganz unsinniges, so eine unsinnige Vorstellung, eine Regenbogen-Madonna in Polen, also mit LGBT-Symbolen, sei eine Verletzung der Religionsfreiheit. Unsinn, das hat nichts mit Verletzung der Religionsfreiheit zu tun. Wenn man so will, eine kreative Weiterentwicklung der marianischen Frömmigkeit, das macht ja nicht jedem gefallen. Ne? Natürlich haben Konservative das Recht, das nicht gut zu finden, aber es hat nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Niemand ist in seiner Freiheit dadurch beeinträchtigt, dass auch da solche Entwicklungen stattfinden. Und das wäre sozusagen ein Beitrag, den ich schon wichtig finde, immer wieder gegen Missverständnisse auch den Sinn der Religionsfreiheit klarzustellen. Ja, das ist das eine. Aber dann, sagen wir mal, wenn es darum geht, gegen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit vorzugehen, da sind wir alle gefragt, uns viel mehr Gedanken zu machen. Und also ich mache mir große Sorgen, wenn man sieht, dass auch die jahrzehntelange Bildungsarbeit, ich will nicht sagen, keine Früchte getragen hat, aber jedenfalls in ihren Ergebnissen doch prekär bleibt. Ja, und antisemitische Klischees in der Breite der Gesellschaft nicht nur noch präsent sind, sondern ihre Gestalt immer wieder updaten. Das macht mir schon große Sorgen. Und ich glaube, da sind ganz viele Leute gefragt. Das geht ja bis in die Medienpolitik. Wie kriegen wir das hin, die Fragmentierung der Öffentlichkeit in Blasen, die gar nicht mehr miteinander kommunizieren, das zu konterkarieren, also etwas wie breitere Debatten zu ermöglichen, das ist verdammt, verdammt wichtig.
Ist es an der Stelle sinnvoll zu sagen, man trennt Kirche und Staat, um so ein bisschen diesen Konflikt zwischen Religionen aus der Politik zu ziehen?
Naja, was heißt hier trennen? Also Staat und Kirche sind in gewisser Weise getrennt. Der Trennungsbegriff ist missverständlich. Also Trennung klingt nach Beziehungslosigkeit. Beziehungslos sind die natürlich nicht und es gibt viele Beziehungen untereinander, aber wir haben keine Staatskirche, das ganz klipp und klar. Seit der Weimarer Reichsverfassung, seit 1919, gibt es in Deutschland keine Staatskirche mehr. Also der Staat ist in diesem Sinne religiös weltanschaulich neutral und die Religionsgemeinschaften sind in diesem Sinne, das ist das Gegenstück, staatsunabhängig. Das heißt natürlich, damit ist nicht ausgeschlossen, dass es Kooperationen gibt. Und die Kooperationen sind auch völlig in Ordnung, wenn ihre Kriterien offen sind. Da hatte ich ja eben schon mal gesagt, da muss man nochmal nachsteuern. Das ist nicht so klar. Aber Staatskirche haben wir nicht. Und ich meine, dass religiöse Themen öffentliche Aufmerksamkeit finden, das kann ich mir nur wünschen. Also jetzt zu meinen, wir würden eine Befriedung erreichen, dadurch, dass wir über diese Themen nicht mehr reden, ist, glaube ich, eine große Illusion.
Ich habe die Frage nicht ganz ohne Hintergedanken gestellt.
Na, schau mal an.
Und zwar in einem der Zitate, die Sie vorhin vorgelesen haben. Ich glaube, es war ein Zitat vom Deutschlandfunk. Da habe ich mir den Artikel mal durchgelesen. Und dort haben Sie geschrieben, ich kürze Ihre Aussage, oder Sie haben gesagt: Religion kann nicht in die Privatsphäre abgeschoben werden. Ein Abdrängen in die Privatsphäre wäre ein Akt der Repression. Der öffentliche Raum ist Bestandteil der geschützten Religionsfreiheit. Was bedeutet das?
Ja, das ist völlig klar. Also wenn man sich die Formulierungen anschaut der Religionsfreiheit, beispielsweise in der Europäischen Menschenrechtskonvention oder in den Dokumenten der Vereinten Nationen, da heißt es immer, Religionsfreiheit ist ein Recht, individuell und gemeinschaftlich, privat und öffentlich. Das heißt, es ist zunächst mal, was Räume angeht, offen. Also wer für sich selber sagt, Religion ist meine Privatsache, fein, kann man auch so praktizieren, ist ja auch vielfach der Fall. Aber wer Religion auch in der Öffentlichkeit darstellen möchte, beispielsweise durch religiöse Kleidung, beispielsweise durch Prozessionen jetzt gemeinschaftlich, beispielsweise durch Glockenläuten oder auch Muezzinruf und Ähnliches oder auch religiöse Architektur, kann sich dabei auf Religionsfreiheit berufen. Also so eine der lächerlichsten Verfassungsbestimmungen eines europäischen Staates ist das Minarettverbot in der Schweiz. Da steht tatsächlich in der Verfassung drin, Minarette sind verboten. Das ist lächerlich und nicht vereinbar mit der Religionsfreiheit. Also Religionsfreiheit ist, wie gesagt, ein Freiheitsrecht der Menschen, aber es ist sehr umfassend gedacht. Also Menschen, nicht die Religion wird geschützt, das sagte ich schon, aber Menschen haben die Möglichkeit, auch ihre religiöse Überzeugung, wenn sie das möchten, in der Öffentlichkeit kundzutun und auch architektonisch zum Beispiel kundzutun oder eben durch Kleidung oder durch bestimmte Praktiken, die man sehen und hören kann. Das gilt natürlich immer in Verbindung mit dem Gebot der Rücksichtnahme, also es muss die Freiheit der anderen gewahrt bleiben. Also es gilt nicht ohne Wenn und Aber. Und wer generell meint, also die Gesellschaft dadurch befrieden zu können, dass man die Religion aus der Öffentlichkeit rausdrängt und sagt, das ist nur noch Privatsache, verstößt damit gegen den Geist und gegen den Buchstaben der Religionsfreiheit, wie sie in zahlreichen Dokumenten sehr eindeutig formuliert ist. Ich sage das schon immer mit dieser Komponente, privat und öffentlich.
Ich muss ehrlich gesagt so ein bisschen an meinen Religionsunterricht denken, weil da hatten wir einmal das Konzept vom Laizismus, also einer ganz strikten Trennung von Kirche und Staat. Ich glaube zum Beispiel ein Beispiel wäre Frankreich, wenn ich mich nicht irre.
Ja, wird dann gern zitiert, ja.
Mhm. Ja, und ich erinnere mich, ich war in Frankreich eine Zeit lang und da war ich dann manchmal überrascht davon, wie unwichtig oftmals dann auch religiöse Schriften oder religiöse Hintergründe sind. Wäre sowas wie der Laizismus, also die wirklich strikte Trennung von Kirche und Staat, also auch keine Kirchensteuer eintreiben durch Staat und so weiter, wäre das ein Modell, ein besseres Modell für Deutschland?
Also ich glaube, dass es kein besseres Modell wäre. Es ist eigentlich eine sehr verklemmte Umgangsweise in Frankreich mit Religion. Sie haben in Frankreich gelebt, vielleicht können Sie es auch selber kommentieren. Man hält es auch gar nicht wirklich durch. Da ist auch ganz viel Unehrlichkeit drin. Da werden dann manchmal religiöse Themen so in Richtung Kultur verschoben, weil der Staat natürlich die großen Kathedralen finanziert, andere Dinge aber nicht so. Also manches wird dann sozusagen einfach in andere Kategorien hineingeschoben. Und es gibt dann natürlich auch Ordnungsinteressen und Sicherheitsinteressen, die dazu führen, dass der Staat sich mit Religion durchaus beschäftigt, aber so uneingestanden. Frankreich hat ja dann vor allem Schlagzeilen gemacht, als Schülerinnen aus der Schule verwiesen worden sind, Anfang der Nullerjahre, schlichtweg, weil sie ein Kopftuch tragen. Ja? Also was für eine Absurdität. Schülerinnen, die in Frankreich Kopftuch tragen, finden am ehesten Raum dafür in katholischen Privatschulen. Das ist auch so ein bisschen so eine Sonderwelt, die man auf diese Weise heranzüchtet. In katholischen Privatschulen können muslimische Mädchen Kopftuch tragen in Frankreich, aber in den staatlichen republikanischen Schulen nicht. Was soll das denn? Also der französische Laizismus, der angeblich die Trennung konsequenter durchsetzt als in Deutschland, ist nicht konsequenter, sondern hat seine eigenen Inkonsequenzen. Und dahinter steht manchmal auch ein Bild von Säkularität des Staates, wo statt Säkularität offen zu verstehen als raumgebend, es eher ideologisch wird. Also die säkulare Weltsicht, die regelrechte Weltsicht ist sozusagen postreligiös aufgeklärt und geht mit dem Thema Religion also irgendwie sehr distanzierend um. Also Religion igitt, ne? Angst. Also es ist nicht souverän, es ist nicht konsequent und wie ich finde kein Modell für Deutschland.
Wie könnte denn ein Deutschland aussehen, in dem Bekenntnislosigkeit und die ganz unterschiedlichen Religionen auf Augenhöhe zusammenleben?
Na ja gut, also ich denke schon, dass wir in Deutschland tatsächlich bessere Voraussetzungen haben als in Frankreich, weil wir prinzipiell mit dem Thema Religion offener umgehen und auch der Religion ihren Raum in der Öffentlichkeit also dezidierter einräumen. Aber ich sagte es ja schon, wir müssen natürlich die Strukturen auch ernsthaft auf den Prüfstand stellen. Und wir haben natürlich in Deutschland mittlerweile eine Situation, wo die Konfessionslosen fast genauso groß sind an Zahl wie die Angehörigen aller Kirchen zusammen. Also in wenigen Jahren ist vielleicht der Punkt erreicht, wenn die Kirchenaustritte, wie anzunehmen ist, weiter so zunehmen, dass tatsächlich die Konfessionslosen die Mehrheit der Gesellschaft sind, gegenüber allen christlichen Kirchen zusammengenommen. Und ein paar Jährchen später vielleicht gegenüber allen Religionsgemeinschaften zusammengenommen. Und dann ist dann schon wichtig, deutlich zu machen, also Religionsfreiheit ist auch Weltanschauungsfreiheit. Also es geht nicht darum, jetzt hier nur die traditionell sich religiös verstehenden Menschen aufzufangen, sondern auch Raum zu geben für nicht religiöse Formen von Weltsicht und Lebenspraxis. Das ist uns noch ein bisschen fremd. Ich glaube, da stehen noch viele Lernprozesse an. Und ich glaube, da ist man in manchen Gesellschaften Europas weiter als in Deutschland. Also etwa in Norwegen ist man sehr viel weiter. Liegt auch daran, dass die Konfessionslosen sich da viel stärker selber organisieren. Also die treten auch in der Öffentlichkeit in organisierter Form, man könnte fast sagen, kirchenanalog auf. Und das macht die Kooperation dann berechenbarer und klarer. Man wird sehen, also aber da sind noch Reformprozesse anhängig. Ich glaube, aber die Voraussetzungen bei uns sind so schlecht nicht. Ich würde nicht nach Frankreich schielen.
An der Stelle habe ich noch ein kleines zusätzliches Thema gefunden. Und zwar ist es mir kurz bevor wir dieses Interview gemacht haben, untergekommen, habe ich per Mail einen Artikel zugeschickt bekommen. Und eigentlich habe ich gesagt, gut, das kriegen wir zeitlich nicht mehr hin. Jetzt habe ich aber vorher im Büro gesehen, das sind so Zeitungsausschnitte hängen da von Interviews mit Ihnen oder Artikel, die Sie geschrieben haben. Und da kam das auch vor. Deswegen dachte ich, ja, dann muss ich es doch ansprechen. Und zwar war das ein Artikel über Religionsfreiheit und Geschlecht. Und mich hat es ziemlich überrascht, weil da ging es darum, dass Religionsfreiheit nicht nur von Religion zu Religion unterschiedlich ist, nicht nur von Region zu Region, nicht nur von Zeit zu Zeit, sondern eben auch von Mann zu Frau. Und in diesem Artikel wurde ein Bericht von Open Doors International vorgestellt. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich mit Religionsfreiheit, ich meine vor allem von Christinnen und Christen, beschäftigt. Und dort steht, dass religiöse Verfolgung von Frauen durchweg komplexer und vielschichtiger als die von Männern und Jungen sei. Männer werden demnach meist gezielter und schwerwiegender angegriffen, Frauen dagegen oftmals heimtückischer und weniger sichtbar. Bei Männern ist es oftmals physische, körperliche Gewalt und bei Frauen oftmals indirekt oder sexuelle Gewalt. Und mich würde einfach nur interessieren, wie sehen Sie das? Wie nehmen Sie diesen Unterschied wahr?
Naja, also sagen wir mal, in meiner Funktion bei der UNO bin ich darauf vergattert worden, allen meinen Berichten, die ich ja in der UNO dann auch vorgetragen habe, immer eine Gender-Komponente auch einzuziehen. Also, und das habe ich auch, glaube ich, konsequent beachtet. Also, wenn ich dann über ein bestimmtes Land berichtet hatte oder über ein Thema, dann immer auch die Frage, wie wirkt sich das aus auf Männer, auf Frauen? Also die Gender-Komponente ist ein wichtiger Punkt. Und um es an einem Beispiel zu verdeutlichen, religiös geprägte Familienrechtssysteme. Da wird es besonders klar. Also Familienrechtssysteme, wie sie vor allem im Nahen Osten bestehen, wo der Staat zwar das Familienrecht durchsetzt, auch notfalls mit Zwang, wie das so ist. Also Recht wird immer auch mit Zwang durchgesetzt, aber auf der Grundlage von Normen, die den Religionsgemeinschaften entstammen. Das ist von Land zu Land ein bisschen anders, aber wir haben ziemlich dominant dieses Muster im Nahen Osten, aber wir haben es auch in Indien, wir haben es auch in Myanmar. Und da zeigen sich religiöse Dominanzverhältnisse in Kombination mit männlichen Dominanzstrukturen. Also wir haben sehr, sagen wir mal, in Anführungszeichen klassische Familienstrukturen, der Mann als Familienvorstand, der jedenfalls vor allem nach außen die Familie repräsentiert, an dem vorbei Entscheidungen nicht stattfinden können. Also er hat immer sozusagen mindestens Veto, Macht, muss zustimmen. So. Und dann gleichzeitig Befestigung auch der Dominanz bestimmter vorherrschender Religionen, etwa bei religionsverschiedenen Ehen. Und das ist dann in manchen Staaten so, also in stark islamisch geprägten Staaten, läuft es dann darauf hinaus, dass ein Mann zwar auch eine Angehörige einer anderen Religion, also in diesem Fall eine nicht-muslimische Frau, heiraten kann, weil damit gewährleistet ist, die Familie bleibt vom Mann dominiert islamisch, also bleibt auch der dominanten Religion zugehörig. Aber andersrum geht's nicht. Andersrum ist juristisch ausgeschlossen. Ja, da gibt's manchmal kleine Schleichwege, aber ziemlich schwierig. Wir haben das übrigens dann in Myanmar unter buddhistischen Vorzeichen. Also ein buddhistischer Mann kann eine muslimische Frau heiraten, aber ein muslimischer Mann könnte niemals eine buddhistische Frau heiraten. Also in diesem Fall sozusagen die Dominanz des Buddhismus in Myanmar zu befestigen, über immer die Unterstellung, der Mann ist derjenige, der den Ton angibt. Also wir sehen eine ganz starke Überlappung religiöser Dominanzverhältnisse mit, wenn man so will, patriarchalischen Dominanzverhältnissen. Das Ganze wird dann noch komplexer, wenn wir jetzt auch über sexuelle Minderheiten reden, LGBTQ, wie das heute heißt, ja. Lassen wir jetzt vielleicht mal gerade raus. Aber jedenfalls, die Gender-Komponente ist ein Riesending. Wir hatten es am Anfang des Gesprächs ja schon mal beim Thema Love-Jihad. Ja. Also auch, sagen wir mal, religiöse Hetze. Ich sag mal lieber vorsichtiger, religiös konnotierte Hetze, ob die wirklich religiös motiviert ist, das ist vielleicht manchmal noch die Frage, aber jedenfalls die mit religiösen Vokabeln und Motiven spielende Hassrede greift immer, das sage ich ganz bewusst so stark, immer auch auf Gender-Klischees zurück. Und typischerweise auf Demografieängste, wie also an dem Begriff Love-Jihad sich illustrieren lässt. Ja. Deshalb ist es tatsächlich so, dass wenn man dem Thema Religionsfreiheit gerecht werden will, man sich auch mit Genderfragen auseinandersetzen muss. So, und jetzt könnte ich sagen, ich deute es aber nur an, das gilt dann übrigens für andere Menschenrechte auch. Wer dem Thema Religionsfreiheit gerecht werden will, der muss sich auch mit Meinungsfreiheit beschäftigen, der muss sich auch mit Versammlungsfreiheit beschäftigen. Genderfragen hat man schon, der muss sich auch mit Recht auf Bildung beschäftigen. Und so weiter und so fort. Also man kommt also eigentlich in die gesamte Breite auch der Menschenrechtsdebatte rein. Aber die Genderfrage spielt schon eine besonders wichtige Rolle.
Wir haben jetzt ziemlich viele große Themen nacheinander abgeklappert. Und ich will jetzt dieses Gespräch nicht beenden, ohne auch Sie persönlich gefragt zu haben. Welche Rolle oder welche Motivation hat für Sie persönlich auch der Glaube und die Religion?
Okay.
Kleiner Themenwechsel hier.
Kleiner Themenwechsel. Nee, also ich kann darüber auch gerne reden, aber es ist in der Tat eine andere Redeform. Ne? Also wenn ich jetzt über Religionsfreiheit rede, dann ist es sehr persönlich. Das ist bei mir immer auch was ganz Persönliches. Da bin ich emotional voll präsent, aber ich kann es auch fachlich machen. Ja, also die Fachlichkeit macht es dann leichter, das sozusagen zu transportieren. Wenn ich jetzt die Frage stelle, welche Rolle spielt Religion in meinem eigenen Leben, dann rede ich jetzt überhaupt nicht mehr fachlich, sondern jetzt nur noch persönlich. Das ist schon anders. Und ich kann erst mal sagen, ich komme ja aus einer relativ geschlossenen katholischen Dorfgesellschaft im Rheinland, so in der Aachener Ecke, also nicht direkt Aachenstadt, sondern absolut ländlich. Ne? Und also ich bin sehr massiv religiös sozialisiert worden. Und dann gab es Phasen in meinem Leben, wo ich den Eindruck hatte, ich muss das abwerfen. Also Religion kann ja auch irgendwie das Leben eng machen, kann Ängste auslösen, Sündenängste, Schuldängste, manchmal an ganz falschen Stellen, ja, also aber ich bin im Grunde immer wieder zur Religion auch zurückgekehrt. Also es gab Phasen starker Entfremdung und es ist so, also wenn man als erwachsener, auch reflektierter Mensch sich mit Religion beschäftigt, ich glaube, so ganz ungebrochen funktioniert das gar nicht mehr heutzutage. Ich meine, wir leben in pluralistischen Gesellschaften, wir wissen, wie viele Optionen es gibt. Also sozusagen ganz ungebrochen, ohne Rückfragen in einem religiösen Milieu drin zu sein, ist ja fast nicht mehr möglich heutzutage. Und ich würde mich selber auch dazu bekennen, dass meine katholische Identität eine Menge Brüche und Narben bekommen hat. aber ich würde es nicht fertigbringen, der katholischen Kirche den Laufpass zu geben. Das haben mich manche schon gefragt. Also ich meine, angesichts all der Skandale, wo man ja, man kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, ja, fällt es ja manchmal schon schwer, das zu begründen. Aber ich sage dann, es ist eben so tief, es ist wie in eine Familie hineingeboren zu sein, die man auch bei Enttäuschungen und manchmal schweren Blessuren ja nicht einfach zurücklassen kann. Also ich bleib drin. Mir persönlich ist es wichtig. Ich wünsche mir auch, dass Religion und Kirche Zukunft hat für die Gesellschaft. Es geht nicht nur um mich und meine Biografie, sondern auch die großen Erzählungen der Religion. Also wenn ich mir vorstelle, wir hätten den nicht mehr und würden gesellschaftlich miteinander verkehren, ohne uns alles Gute zum Ramadan zu wünschen oder fröhliche Ostern oder irgendwelche Pilgerfahrten zu gestalten, ohne heiligen Kalender. Manches ist ja nur Folklore, aber es ist auch mehr als nur Folklore. Das wäre im Endeffekt eine kalte Gesellschaft, in der ich nicht leben möchte. Also Kirchen nur noch als Museen, als Orte, wo man Kirchenmusik aufführen kann, aber nichts anderes mehr. Das wäre eine verarmte Gesellschaft, die ich mir nicht wünschen kann. Also insofern, ja, ich verstehe mich als in diesem komplizierten Sinne, wie das für viele andere Menschen auch gilt, als christlich, als katholisch. Und manchmal fällt es mir gar nicht leicht, so ein Glaubensbekenntnis zu sprechen, weil ich nicht so genau weiß, was ich glaube und was ich nicht glaube. Aber ich fühle mich beheimatet.
Ich stelle mir das gerade bei Ihrem Job sehr schwierig vor. Also gerade wenn Sie erzählt haben, wie das als UN-Sonderberichterstatter war. Sie reisen da in Länder und sehen da ja, was passieren kann mit Menschen, die zum Beispiel christlich sind.
Ja, ja.
Und dann gleichzeitig zu wissen, dass man selber ja auch die Religion hat. Ja. Also man selber könnte ja auch in der Situation sein. Wie,
ja, ja, das stimmt schon.
Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, allerdings, Sie haben vollkommen recht. Also ich erinnere mich an Missionen, aus denen ich zurückkam, mit sozusagen scharf antiklerikalem Grimm. Ja, also etwa, als ich von Moldawien zurückkam. Und da habe ich da die orthodoxe Kirche, die jetzt vor allem die russlandorientierte orthodoxe Kirche erlebt. In einer Selbstgerechtigkeit, in einem pompösen Auftreten, in einer Aggressivität im Umgang mit Minderheiten, also jetzt LGBT, ne, also Genderfragen. Boah, ich konnte diese ganzen bärtigen Kleriker nicht mehr sehen. Hab dann überlegt, ob ich mir meinen eigenen Bart auch endlich abrasieren soll. Ich habe ihn dann etwas gestutzt. Aber ich habe es gemerkt. Also ich habe auf einmal sozusagen antiklerikale Gefühle erlebt, die ich sonst eigentlich nicht so kenne, ne? Die ich sonst manchmal so ein bisschen albern finde. Jedenfalls bei uns in unserer Gesellschaft ist ja nicht so, dass die katholische Kirche der große Hort des Autoritarismus in Deutschland wäre. Da muss man ganz anderswo hingucken heutzutage. Ja? Aber Sie haben vollkommen recht. Also das ist schon was manchmal auch Verstörendes und es lässt einen natürlich nicht unbeeindruckt. Also auch bezogen auf die eigene Glaubenspraxis. Also von daher bekenne ich mich auch zu meinen Brüchen. Also meine Zweifel sind irgendwie nicht weniger wichtig als meine Überzeugungen. Und manchmal ist es schwer, die Überzeugung in Worte zu packen. Manchmal ist es dann doch eher das Schweigen und dabei sein, also wo dann auch ein Gefühl von spiritueller Beheimatung entstehen kann, als dass ich in der Lage wäre, das jetzt sozusagen klar auf den Begriff zu bringen.
Zum Schluss des Gesprächs dürfen Sie jetzt noch ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Das heißt, ein Impuls, ein Appell, ein Zitat, irgendetwas, was Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchten.
Naja, ich sag mal, respektiere die Würde jedes Menschen als ein Geheimnis, das sich dem direkten Zugriff entzieht.
Lieber Herr Bielefeld, vielen lieben Dank für das sehr spannende und sehr interessante Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von fabriservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr bei uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @11. oder schreibt uns eine Mail an podcast@fabriservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.